Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir sind ja hier im Bikini-Studio und dazu gehört auch eine hübsche kleine Bar, an der sich unsere Gäste auch hübsche kleine Getränke holen können. Auch mit Alkohol, und um den kümmern wir uns jetzt, um den Alkohol, und zwar in Form eines Buches, das vom Trinken erzählt, aber auch vom Loslassen. Unabhängig heißt es, ist vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen, Ende April, glaube ich, ist es erschienen, und geschrieben hat es Eva Bieringer, und sie ist bei uns. Schön, dass du da bist, Eva.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dieses Buch ist ja so eigentlich mehrere Sachen. Also es erzählt von deinem Aufwachsen in der schwäbischen Provinz, glaube ich, ne, ist es. Von deiner Sehnsucht, irgendwann auch diesen Ort zu verlassen und nach Berlin zu gehen. Und das tust du ja dann auch nach dem Abitur. Du gehst nach Berlin, und es erzählt eben auch von der Sucht, vom Trinken. Und auch von der Sehnsucht, in der ja die Sucht auch drinsteckt, darüber schreibst du auch. Ein Buch über das Leben und das Trinken. Also, wie kam es dazu? Also, was war so der Initialmoment, dass du sagst, okay, das muss ich jetzt mal erzählen?
Es gab eine relativ lange Phase, in der ich mir, also ich wusste schon sehr lange, dass ich zu viel trinke und dass ich wahrscheinlich irgendwann aufhören würde müssen zu trinken. Und das war aber ein sehr, sehr langer Prozess, also so über 10 Jahre. Beziehungsweise ein bisschen mehr. Und ich habe immer wahnsinnig gerne Geschichten von anderen gelesen, vor allem von anderen Frauen, so, weil es einfach total hilft zu sehen, es geht nicht nur mir so, es gibt auch andere, die ähnliche Sachen durchmachen. Und da ich Journalistin bin, war es naheliegend, das Ganze dann auch aufzuschreiben. Und ich wusste auch immer, wenn ich es mal schaffe aufzuhören, dann wird es sowas für mich Weltumstürzendes sein, dass ich das auf jeden Fall aufschreiben möchte. Ob es dann in einem längeren Text ist oder in einem Buch, schauen wir mal, aber ja, jetzt ist es ein Buch geworden.
Jetzt ist es ein Buch geworden, und das ist total vielschichtig und interessant, weil man geht ja mit dir durch dein Leben, ne? Also es ist jetzt keine Autobiografie, aber du erzählst eben von deinem Erwachsenwerden und von deiner Sozialisation und auch von deiner Trinksozialisation, wenn man so will. Es ist auch so eine kleine Kulturgeschichte, so ganz nebenbei, auch der Literatur, der Filme, aller möglichen Dinge dieser Zeit. Wir gehen mit dir durch deine Zeit, auch hier in Berlin und so. Clubszene spielt auch eine große Rolle. Nun ist es ja so, ich habe mich dann auch gleich gefragt, fast jeder von uns kann sich erinnern, wann er oder sie das erste Mal richtig besoffen war. Ne? So, das ist ein Moment, den vergisst man, glaube ich, nicht. Den kann man mit dem Stempel versehen, sagt, weiß ich genau, hat sich tief eingebrannt.
Das war oder man vergisst ihn.
Oder man vergisst ihn, weil man diesen berühmten Film und das Blackout hat, Filmriss und so weiter. Aber auch dann weiß man, das war da, wo ich völlig ausgestiegen bin. Kannst du dich daran erinnern? Also du beschreibst es ja auch, aber wenn du es jetzt erzählst.
Ja, ich war 11 und es war eine Flasche Backrum. Also nicht die ganze Flasche, aber es war ein Wahrheit- oder Pflichtspiel, und ich sollte Backrum trinken. Und da hat sofort was bei mir angeschlagen, offensichtlich, weil mir am Ende wirklich die beiden Freunde diese Flasche wegnehmen mussten. Und so, und es war wirklich, ne, es war nichts Feines, sondern es war wirklich so der schäbigste Rum, den es gibt. Und ich wollte diese Flasche nicht mehr hergeben. So, und ab da.
Aber 11, also das ist ja, ja. Wirklich krass.
Ja, ja. Ich wäre auch, also ich würde die Zahl selbst nicht glauben, hätte ich nicht damals Tagebuch geführt. Also ich habe zum Glück die Tagebücher aufgehoben und dann gesehen, wow, ich war 11, ja.
Und war dann tatsächlich der Alkohol von da an dein bester Freund? Also ich meine, du sprichst ja auch als Freund, und es gibt sogar einen Moment, wo du sagst, meine wahre große Liebe habe ich entdeckt, darüber reden wir vielleicht auch noch. Da ging es im Prinzip los.
Natürlich habe ich nicht straight angefangen, täglich eine Flasche Wein zu trinken. Ich war ja dann letztlich noch ein Kind, muss man sagen, und dann auch Teenagerin. Aber es hat sich so langsam eingependelt. So. Und auf dem Dorf, gut, in der Stadt gibt es natürlich auch Möglichkeiten, aber ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung aussprechen. Und auf dem Dorf ist es einfach sehr integriert in der Kultur, in der Feierkultur. Jedes Schützenvereinfest, jedes Musikvereinfest ist einfach sehr alkoholisch. Mhm. Und es hat auch nie jemand interessiert, wie alt wir sind, beziehungsweise alle wussten ja, dass wir minderjährig sind. Und es war total normal zu trinken. Und natürlich haben viele damals viel getrunken, und nicht alle von denen sind heute Alkoholiker oder Alkoholikerinnen. Aber bei mir kam da einfach sehr viel zusammen. Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe in dem Alkohol was gesucht, geglaubt, gefunden zu haben, was mir gefehlt hat, wonach ich mich gesehnt habe. Und dann kam ich nach Berlin, und dann ist die Sache ihren Weg gegangen. Ich meine, muss ich dir nicht sagen, wie in Berlin, ja.
Ja, es war eine Einladung, natürlich, ja, klar. Ne? So, trink und, doch mit uns. Genau, diese genau. Stadt sagt das ja ganz laut. Ja. Was genau hast du gesucht und auch gefunden im Alkohol? Also was war dieses Suchen auch in der Sucht? Oder das Sehnen irgendwie?
Ja, ich würde sagen, für mich ging es eher um starke Gefühle als um Verdrängung, weil vor allem Frauen, ich meine, das ist jetzt etwas pauschalisiert, aber generell Frauen eher dazu neigen, Gefühle abzudämpfen oder zu betäuben durch Alkohol. Und mir ging es aber immer, ich wollte was erleben, so deswegen auch nach Berlin. Ne? Ich wollte raus aus dem Dorf, ich wollte die große Stadt und Aufregung. Und Alkohol hat mir dieses Gefühl gegeben, so Glamour auch, Exzess und ja, ich hatte rauschhafte Nächte im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau, so als Studentin sowieso. Und dann hat sich das Ganze durch meine Arbeit als Food-Journalistin beruflich dann auch noch.
Muss der
da
dann
auch muss man trinken. Ja, genau, man muss ja trinken und alle trinken ja und jedes Pressedinner ist, ja, es ist sehr, sehr alkoholisch.
Ja, was das Interessante an deinem Buch auch ist, ist, dass du natürlich von dir erzählst, aber eben auch, es ist ja auch du erforschst das ja auch, ne? Also du hast auch recherchiert, du bringst also viele Referenzen in der Literatur, Neurowissenschaft, also es kommt alles auch dazu. Was wirklich interessant und auch wirklich beunruhigend ist, ist ja, es gibt diese Statistiken, die sagen, insgesamt wird weniger getrunken, also der Alkoholkonsum geht zurück, aber es gibt immer mehr junge Frauen, also so um die 30, die trinken. Hast du eine Erklärung dafür? Also hast du irgendwie eine, gibt es auch, weiß ich nicht, also welche These hast du, woran das liegt?
Da sind wir dann direkt beim Feminismus. Mhm. Ja, was läuft heutzutage alles nicht gut für Frauen, auch für Männer, aber so, ich bin einfach sehr, sehr feministisch interessiert und das fängt an beim Gender Pay Gap, geht über den Mental Load, über die Stellung der Mutter in der Gesellschaft und Alkohol ist einfach eine sehr, sehr naheliegende Art, sich zu betäuben. Es gibt zwei Beispiele, die das sehr gut illustrieren. Zum einen Frauengold. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Es ist sehr kurios, es war in den 50ern ein sogenanntes Tonicum. In Wahrheit war es einfach Schnaps. Und damit wurde wirklich geworben. Also zum Beispiel so eine Reklame mit so einem Wäscheberg und da steht dann so eine Frau daneben und der Wäscheberg ist so hoch und dann trinkt sie Frauengold und dann geht's ihr wieder gut. Also quasi die damals ja noch viel schlimmere Stellung der Frau, statt etwas an den Verhältnissen zu ändern, zum Beispiel zum Mann zu sagen, hilf mir doch mal mit dem Wäscheberg, betrinkt die Frau sich. So, das ist das eine. Und dann Corona hat das auch nochmal auf jeden Fall auf die Spitze getrieben. Zum Beispiel unter Müttern ist der Alkoholkonsum extrem gestiegen. Und ja, man muss sich schauen, wie Mütter in der Corona-Krise gefördert waren, gefordert, also viel zu sehr gefördert. Und einfach diese wahnsinnige Belastung auf allen Ebenen, die lässt sich halt ganz gut wegtrinken.
Mhm. Früher hat man gesagt, Mother's Little Helper, ne? Also ich meine, ob nun Pille oder Alkohol, das kleine Fläschchen dann zwischen der Unterwäsche, das dann irgendwo noch liegt und so über den Tag hilft. Was ich auch interessant finde, ist, wenn Männer saufen, also ich finde dieses Zitat deiner Mutter so cool. Also früher konnten die Töchter kochen wie ihre Mütter, heute saufen sie wie ihre Väter. Also es ist ja auch immer so ein komisches Ding, wenn Frauen saufen, also das hat da dem wohnt da irgendwie, das ist so ganz ekelhaft konnotiert, ja. Also Männer, bei Männern ist das klar und so, Frauen ist es, ne, so, oder? Es ist auch diese Tabuzone, Frauen trinken keinen Alkohol, das ist dann irgendwie auch gleich so ein Abrutschen ins Milieu oder so, keine Ahnung, oder?
Jein, weil nicht trinken geht ja auch nicht. Dann hat man ja irgendwie, entweder ist man schwanger oder man muss Auto fahren oder man hat ein Problem. Es ist dieser sehr, sehr schmale Grat zwischen also natürlich soll eine Frau nicht besoffen vom Barhocker fallen, das geht gar nicht. Aber wenn sie gar nicht trinkt, dann macht sie sich irgendwie verdächtig. Also schon trinken und auf so eine weibliche Art. Es gibt ja auch einen ganzen Markt für alkoholische Getränke, speziell für Frauen. Ja, irgendwelche pinken Sekte und was weiß ich, Baileys und so weiter. Das ist ja schon auch so ein bisschen genderisiertes Trinken. Und und dann wird einem Alkohol auch einfach als Emanzipation verkauft. Ja, Sex in the City ist so ein Beispiel. Ja, so natürlich trinken die die coolen, emanzipierten Frauen ihre Manhattans und ihre Cosmopolitans. So. Und natürlich gönnt man sich den After-Work-Drink, weil man hat ja auch gearbeitet wie ein Mann. Deswegen kann man dann auch abends trinken wie ein Mann.
Aha, okay, interessant. Du wirst uns gleich ein bisschen was vorlesen, aber wir haben jetzt nur einen Teil besprochen. Wir können natürlich auch nicht das ganze Buch besprechen, aber ein ganz erheblicher und wichtiger Teil ist ja unabhängig. Also es heißt über das vom Trinken und vom Loslassen. Auch verknüpft mit deiner Geschichte. Wie war es bei dir? Wie konntest du loslassen? Und
ja, wie gesagt, es war ein Prozess, ja. Also über viele, viele Jahre. Und es gab auch nicht den einen Moment, den Rock Bottom, sagt man, wo man dann sagt, okay, es geht nicht anders, sondern es waren einfach viele, viele kleine Momente von Fahrradunfall, Portemonnaie verloren zum x-ten Mal, wieder neben irgendeinem komischen Typ aufgewacht, dessen Namen ich vergessen habe. Und ja, und leider musste sehr viel zusammenkommen, bis ich dann gesagt habe, ich will nicht, also nicht nur, ich darf nicht mehr, also erst kommt dieses, ne, ich sollte vielleicht was ändern, und irgendwann kam ich an den Punkt, ich möchte was ändern. Mhm. Und ich glaube, dieser Punkt, den gilt es zu erreichen, dass es wirklich, dass es eine Freiheit ist. Also nicht so, ich meine, jetzt schon, weil ich habe dieses Buch geschrieben, aber ich denke nicht jeden Tag, oh, ich würde gern trinken. So, es ist wirklich, es ist eine Freiheit. Ja. Es ist ein ganz neues Leben.
Ja. Und darüber kann man sehr gut nachlesen und vor allem sich auch vorlesen lassen. Das tust du übrigens morgen Abend im Pfefferberg-Theater im Gespräch mit einem wunderbaren Essayisten, Schriftsteller, der mit dir gemeinsam darüber schreiben, erzählen würde, nämlich Daniel Schreiber, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie er nicht mehr getrunken hat. Und wir werden aber gleich was hören. Wir hören erstmal noch ein bisschen Musik und dann liest Eva Behringer ein Stück aus ihrem Buch Unabhängig. Roisin Murphy war das mit Murphy's Law, und dass wir diesen Song gespielt haben, das ist jetzt nicht einfach nur so aus reinem Vergnügen, natürlich auch, weil wir sie sehr lieben, aber eine Zeile aus diesem Song Murphy's Law ist das Motto des Buches, über das wir sprechen, von Eva Behringer. Da heißt es, I feel my story still untold, but I make my own happy ending. Also ich habe das Gefühl, meine Geschichte ist immer noch nicht erzählt, aber ich mache mein eigenes Happy End daraus. Warum hast du dieses Motto gewählt, Eva, für dein Buch?
Weil ein Ansatz in der Suchttherapie ist, das Ganze als Gewohnheit zu sehen. Und Mark Lewis heißt der Neuropsychologe, der mir da sehr geholfen hat. Also das ist ein Buch, das ich sehr gern gelesen habe. Und der sagt, ja, es ist umkehrbar. Ich kann es mir genauso abgewöhnen, wie ich es mir angewöhne. Und letztlich bin ich in der Lage, meine eigene Geschichte zu schreiben. Mhm. Ich habe das in der Hand. Und es hat total viel mit Empowerment zu tun, female oder auch nicht, zu sagen, ich entscheide, wie meine Geschichte weitergeht.
Ja, und genau. Und das ist auch das Tolle an dem Buch, also weil du sagst, du hast auch so einen feministischen Ansatz, aber das ist ein Buch für alle. Also weil mit diesen Problemen haben ja viele zu tun, und das ist jetzt nicht ein Buch nur für weibliche Menschen, die viel trinken oder so. Wir hören jetzt ein Stück daraus.
Ja, eigentlich wollte ich was vom Anfang vorlesen, aber da wir jetzt vorher schon gesprochen haben über die Backroom-Geschichte, werde ich das nicht nochmal lesen, sondern eine Stelle, in der auch meine Freundin Christina vorkommt, die
auch hier
heute
ist.
Extra hier ist, genau. Ja, also es ist jetzt von relativ weit hinten. Und dann passt es auch wieder zu unserem Zitat. Nachdem sie mir geholfen hatte, meine 4 Gepäckstücke plus Fahrrad zum Bahnhof zu bugsieren, schickte mir meine Freundin am Tag meines Umzugs nach Wien eine Nachricht. Sie werde mich vermissen und sich gleichzeitig für mich freuen, weil es das ist, was Freundinnen tun. Darunter das Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse, von dem ich lediglich den oft zitierten Satz »Denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne« kannte. Ich bin ganz froh, es nicht schon mit 18 entdeckt zu haben, sonst stünde der Satz heute wahrscheinlich auf meinem Arm. Jahrelang war das Trinken ein Zauber ohne Ende gewesen. Funkenschlagend, wie das Lagerfeuer bei jener Klassenparty, bei der ich zum ersten Mal die Hand eines Jungen, den ich mochte, an einer Stelle spürte, die mir fremd und vertraut zugleich war. Scheinbar machte es mich unabhängig vom Urteil des Jungen, aller Jungen, aller Männer, genauso wie von meinen eigenen. Jetzt hieß es Abschied nehmen, nicht nur von Berlin, sondern auch von meinem alten Ich und vor allem vom Alkohol, jeden Tag ein bisschen mehr. Würde dieser Prozess jemals ganz abgeschlossen sein? Vielleicht nicht. Und vielleicht war das wichtig, weil mich die Erinnerung davon abhielt, wieder mein Glas zu füllen. Ich hatte getrunken, um zu einer anderen Version meiner selbst zu werden. Tough, stolz, emanzipiert. Das Verrückte? In dem Moment, in dem ich damit aufhörte, bin ich genau das geworden. Immer schon war mein Leben vom Wunsch nach Kontrolle bestimmt gewesen. In der Grundschule wollte ich den Vorlesewettbewerb gewinnen. Im Gymnasium nicht rot werden bei der Begegnung mit Frank aus der 12C. Das anschließende Hungern war der Versuch, Deutungshoheit über einen Bereich zu bekommen, einen einzigen wenigstens. Mit Mitte 20 stand ich bei einer MRT-Untersuchung kurz vor einer Panikattacke, festgeschnallt in einer Röhre liegend, ohne Zeitgefühl, mit einem irren Industrial-Sound in den Ohren. Ich hatte keine Angst vor der Situation als solcher, zu ersticken oder für immer da drin zu bleiben oder so, sondern davor, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Hinterher notierte ich in mein Tagebuch: Alles, wovor ich mich fürchte, bin ich selbst. Dass der Geist die Macht über den Körper verliert. Sehnsucht nach totaler Kontrolle. Wie passt das mit meiner Vorliebe für Rausch zusammen? Berechtigte Frage. Heute würde ich sagen, der Rausch war das dringend notwendige Ventil. Eine Mini-Auszeit vom Über-Ich. Kein Wunder, dass so viele Anorektikerinnen trinken. Perfektionszwang ist etwas zutiefst Weibliches. In nüchternem Zustand fiel mir nichts tun wahnsinnig schwer. Fällt es mir immer noch. Es geht ums Loslassen, sagte meine Therapeutin gegen Ende unserer gemeinsamen Zeit. Darum, die Kontrolle abzugeben, und zwar ohne Angst. Das Streben nach Perfektion gehorche denselben Gesetzen wie jene des Trinkens. Es sei nie genug. Wenn ich mir das Loslassen erlaubte, beim Essen, Lieben, Leben, und zwar ohne ein gefülltes Glas in der Hand, würde ich das System mit seinen eigenen Waffen schlagen. Wenn ich als Kind nicht einschlafen konnte, rief ich nach meiner Mutter und fragte sie: Mama, woran soll ich denken? Meist schlug sie vor, mich an die Ereignisse des vergangenen Tages zu erinnern. Mit Fokus auf das Schöne, was gar nicht so weit von jener mentalen Dankbarkeitsliste entfernt war, die ich heute als Erwachsene führe. Einschlafprobleme habe ich noch immer von Zeit zu Zeit. Als ich noch trank, lag das oft am Herzrasen oder an den Sorgen und Vorwürfen, die ich mir bezüglich meines Trinkens machte. Inzwischen liege ich manchmal länger wach, weil ich mir nach dem Abendessen doch unvernünftigerweise ein Espresso Macchiato bestellt habe. Manchmal aber auch, weil ich mich so sehr auf den nächsten Tag freue. Den ersten Kaffee, die Arbeit an einem interessanten Text, eine Verabredung, ein Lauf, der mich auspowern und glücklich zurücklassen wird. Nach so vielen Jahren, in denen das Trinken einen so großen Raum in meinem Denken und Dasein eingenommen hat, habe ich endlich Platz für die wirklich wichtigen Dinge. Weniger aufregend ist mein Leben deshalb nicht geworden, im Gegenteil. Zu leiden ist interessant, sich davon zu erholen aber auch. So sagt es Leslie Jamison. Wenn ich mir mich selbst heute als Schlafende vorstelle, dann ohne verrutschten Rock, ohne aufgeknüpfte Bluse, sondern im Schlafanzug, zugedeckt, friedlich. Neben meinem Bett steht eine Wasserflasche, daneben liegen die AirPods. Vielleicht habe ich zum Einschlafen Musik gehört. So lange war ich die Frau auf Edvard Munchs Gemälde. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich die Frau, die ich immer sein wollte. Weil ich frei bin. Unabhängig.
Dankeschön. Eva Bieringer, das war der Schluss deines Buches, das vor, ich glaube am 26. April ist es erschienen, vom Trinken und Loslassen, unabhängig heißt es, ist bei HarperCollins erschienen. Und Sie können auch erscheinen morgen Abend, wenn Eva Bieringer im Pfefferberg-Theater ist, um 20 Uhr und sich mit Daniel Schreiber über das Buch, über das Trinken und über das Loslassen unterhält. Es gibt noch Karten. Schön, dass du da warst. Danke für dieses Buch und ja, alles Gute. Gute und schön, dass du die geworden bist, die du sein willst. Dankeschön. Eva Bieringer.
Danke.
Tschüss.